du bist Rassist, du bist blöd, ich sag dir jetzt warum, das kommt halt an. Und das trifft auch in den meisten Fällen zu. Das sind häufig RassistInnen. Ja, manchmal strammer als der andere, aber um das aufzubrechen, nützt es nicht, sich nur zu positionieren, sondern eben sich auszutauschen. Und das ist heiden viel Arbeit.
17 Ziele, der Podcast.
Ob ihr gerade irgendwo am Strand spaziert oder in der Videoschalte mit Kollegen hängt und so tut, als würdet ihr auf euren Kopfhörer dem Meeting lauschen anstatt dem Podcast hier oder einfach auf der Couch liegt, herzlich willkommen zum 17 Ziele Podcast. Hier reden wir über die 17 Nachhaltigkeitsziele. Also basically alle Länder der Erde haben sich darauf geeinigt, mit diesen Zielen die Welt bis 2030 zu verbessern, für mehr Bildung zu sorgen, für mehr Gleichberechtigung und. Und hier rede ich einfach mit Macherinnen und Machern, mit Prominenten, mit Vorwärtsdenkerinnen und Denkern, wie sie das Ganze konkret angehen. Mein Name ist Felix, schön, dass ihr am Start seid und herzlich willkommen. Und wie immer starten wir unseren Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde an unseren heutigen Gast. Und die erste Frage ist gleich, was sind die 17 Ziele für dich?
Für mich ist das die Grundlage für eine nachhaltig gerechte Welt.
Was machst du den ganzen Tag?
Ich arbeite, spiele mit Tieren, esse Kuchen und auch normale Dinge und versuche die Welt ein bisschen besser zu machen.
Okay, wir haben schon mal einen ziemlich ähnlichen Tagesablauf. Und in einer Welt, in der viele gegen etwas sind, bin ich für?
Ich bin für neue Visionen, für ein neues Miteinander, das nicht auf den vielen Kategorien und Erfahrungen beruht der letzten Jahrhunderte, sondern mal auf einem neuen Miteinander, das sich an Frieden, Güte und einem sozialen Miteinander ausrichtet.
So, und damit habt ihr schon mal einen super ersten Eindruck von meinem heutigen Gast. 1995 kam er im Alter von 2 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Als türkisch-kurdisch-alevitische Familie sind sie aus der Türkei geflohen. Und dann sah es eigentlich so aus, als würde er Lehrer werden, aber es kam dann doch anders. Er hat, wenn man so will, seine eigene Lebenserfahrung zum Beruf gemacht. Er ist heute einer der bekanntesten Sozialaktivisten hier im Land. Er setzt sich für Vielfalt ein, für Verständnis, für Austausch, hat dafür auch international und national viel Anerkennung bekommen, viele Preise, das Bundesverdienstkreuz und. Er ist Autor, er gibt Workshops, hält Vorträge. Insofern hatten wir auch echt Glück, dass wir in seinen Kalender irgendwo da noch reinpassen. Herzlich willkommen, Ali Can.
Ja, moin. Hey, schön hier zu sein.
Moin. Hey Ali, was beschäftigt dich gerade? Fangen wir doch mal ganz locker neutral an.
Boah, ich wollte auch wirklich locker anfangen. Also wenn ich offen und ehrlich bin, dann beschäftige ich mich gerade so einer Aktion, die ich plane, die gerichtet ist, ja, an diese Veröffentlichung von Korrektiv kürzlich über die Geheimpläne, über Deportation. Das ist jetzt vielleicht nicht das Lockerste, womit man ein Gespräch beginnen kann, aber diese Aktion, die ich da gerade plane, die ist schon ziemlich wild, würde man in der Jugendsprache, glaube ich, sagen. Und die plane ich gerade ganz akribisch und freue mich sozusagen, wenn ich da weiterkomme. Abgesehen davon wollte ich mich mit Kräuterwanderungen wieder beschäftigen, so im Frühling. Ich habe keine Ahnung, was es da für heimische Kräuter gibt, mal ein bisschen was ganz anderes, weil das ist ja schon erstaunlich manchmal, was man so vor der Tür hat und sonst irgendwie ganz teuer in Supermärkten kauft. Letztens gelernt, dass irgendwie Brennnesseln und Löwenzahn super viel Vitamin C haben, irgendwie mehr als Zitronen oder so. Fun Facts, die mich auch interessieren, einfach um mich auch wieder zu erden, sozusagen so der Ausgleich zu den vielen krassen Themen, die mich ja auch nicht kalt lassen, sozusagen auch wichtig.
Ich hätte jetzt kurz Bock, irgendwie daraus einen Kräuterkunde-Podcast zu machen und mal darüber ein bisschen zu philosophieren, was da gut ist. Ich sammle immer Bärlauch. Das ist das, was ich safe erkenne und wo ich dann auch das Gefühl habe, das kann ich machen.
Ja, das kann man auch gut erkennen am Geruch, das stimmt.
Das stimmt und macht auch immer Spaß. Ein schönes Pesto machen und so finde ich ganz geil. Aber lass uns mal zurückkommen auf das, was wir eigentlich besprechen wollen. Wir reden ja heute auch über das SDG 10. Da geht es darum, dass man sagt, gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, egal woher sie kommen, egal was sie glauben, egal wen sie lieben. Lass uns doch gleich mal bei der Aktion reingehen. Kannst du schon drüber reden, was da passiert oder ist es noch super geheim?
Ja, ich kann darüber reden tatsächlich, weil es nicht mehr lange ist, bis das online geht. Deswegen ist der Überraschungseffekt noch da. Tatsächlich haben ja wahrscheinlich auch die ZuhörerInnen mitbekommen, das konnte man ja nicht übersehen, was AfD und Konsorten, PolitikerInnen, auch teilweise aus der Union in Potsdam für ein Treffen abgehalten haben und da wurden so Pläne vorgestellt für eine große Abschiebewelle bzw. Deportation von Menschen, also eine zwangsweise Remigration. Und dann gab es viele Demos, über 3 Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen, das ganze Land ist irgendwie plötzlich gefasst gewesen und hat sich wachgerüttelt und ich habe mich gefragt, naja, wie kann man das Momentum denn nutzen, um was Langfristiges daraus zu machen? Und hab gedacht, dass mir bei den Demos und den vielen Reden eins gefehlt hat, nämlich mal sich wirklich vorzustellen, was wäre, wenn so viele MigrantInnen gar nicht mehr in Deutschland sind. Also so das mal weiterzudenken, damit die Warnung, dass das eben was Blödes ist oder eine fürchterliche Idee, damit das auch wirklich Hand und Fuß hat, damit das nicht nur sowas Moralisches ist, von wegen es verstößt gegen irgendwelche Werte, sondern sich mal das wirklich vorzustellen, also das Leid vorzustellen, die Mängel vorzustellen, die Herausforderungen, die da sind, weil, und das ist ja auch so etwas, was ich lange Zeit mit der Hotline für besorgte Bürger gemacht habe, bei dem ich eben mit AfD und Pegida-Sympathisanten telefoniert habe, als ehemaliger Asylsuchender. Mir geht's halt auch ein Stück weit darum, einen Kanal zu finden oder einen Weg zu finden, gerade die KritikerInnen, gerade diejenigen, die, ich sag mal, meinesgleichen nicht in Deutschland hier haben wollen, mitzunehmen, weil eine Partei oder eine Bewegung ist ja immer nur so stark, wie sie auch TeilnehmerInnen oder WählerInnen hat. Ja, und diese Idee, die ich da plane, ist sozusagen eine Veranschaulichung dieser Dystopie. Ich mache eine Videoreihe. Und diese Videoreihe hat den tollen Titel Deutschland allein zu Haus. Manche werden sich erinnern an Kevin allein zu Haus. Mhm. Und ihr wisst ja, was passiert, als Kevin dann wirklich allein zu Hause und er wünscht sich nur die Eltern und die Familie wieder zurück. Also so ähnlich ist das aufgebaut, dass wir eine Videoreihe zeigen. Wir sind gerade in der Produktion, da werden verschiedene Branchen gezeigt. Also stell dir vor, Felix, du gehst in dein Lieblingsrestaurant, in den Ratskeller irgendwo in Köln oder so und du weißt immer zu einer bestimmten Jahreszeit, kriegst du da dein geiles Spargelgericht, du gehst rein, bestellst es und die Bedienung Irmgard 54 sagt, wir haben keinen Spargel und du regst dich auf und sagst, warum ist doch Spargel sein? Sagt sie, naja, dieses Jahr konnten die polnischen Gastarbeiter oder LeiharbeiterInnen nicht zum Arbeiten kommen. Die waren unerwünscht, also fällt die Spargelernte sehr, sehr gering aus, nur die oberen 1% oder die, die ganz viel Geld bezahlen können, können Spargel essen.
Die können sich's leisten, damit.
Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel und davon gibt's halt ganz, ganz viele Sachen, die Menschen hier in Deutschland betreffen würden, wenn diese Pläne wahr werden. Und das ist halt so eine Aktion, die mir Spaß macht, weil es halt auch wirklich darum geht, den Menschen zu zeigen, hey, wir sind alle davon betroffen, ihr genauso und ganz vieles würde hier nicht funktionieren. Das war jetzt ein ganz witziges Beispiel vielleicht dafür, aber es gibt auch ganz ernste Fälle.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin in deinem beruflichen Alltag. Das ist das, was du tust. Du hast gerade zum Beispiel deine Hotline für besorgte Bürger angesprochen. Das war so 2016, glaube ich, so nach diesem Jahr 2015, in dem viele Menschen Flucht gesucht haben nach Deutschland. Und Pegida war so on the rise. Die AfD hat so dieses Thema für sich gekapert, kam so langsam hoch. Und dann habe ich dich dann auch das erste Mal wahrgenommen in vielen Fernsehberichten, weil das war schon interessant. Da war dann also jemand mit migrantischem Hintergrund, der sagt, ey Leute, ruft mich an, wenn ihr Fragen habt. Das ist deine Art, mit Leuten in Verbindung zu treten. Warum ist es dir wichtig, diese Kommunikation zu denen zu suchen, wie du gerade gesagt hast, die dich vielleicht gar nicht hier haben wollen?
Ja, also ich glaube, so pathetisch das klingt, auch zu Beginn, als ich da gesagt habe, wofür ich bin und so, ich glaube, am Ende steht und fällt dieses ganze soziale, friedliche Miteinander mit den Menschen, die man ja auch gewinnen will. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, ständig in einer Bubble zu sein und für gewisse Dinge zu stehen, wenn auf der anderen Seite irgendwie eine Partei stets in Länderparlamente kommt, also die AfD 2015, 16, die wurden mal stärker, was auch aktuell ja zu beobachten war. Und es gibt einfach Menschengruppen, die da unberührt sind. Und dann ist ja rein pragmatisch die Herausforderung da, dass du zwar einerseits für gewisse Ziele bist, aber das Land ist irgendwie gespalten und irgendwie Mehrheiten in der Regierung können nicht gefunden werden. Dann gibt's Abspaltungen, dann gibt's einfach eine düstere Atmosphäre. Und ich glaube wirklich, für eine nachhaltige Lösung muss man auch gucken, dass man diese vielen Werte und Inhalte herunterbricht und auch zielgruppenorientiert kommuniziert, damit das einfach die Grundlage für alle ist und nicht nur für einige, die das sich schön machen. Aber wir kommen ja nicht aus ohne gewisse Teile der Bevölkerung. Wenn ich jetzt rausgehe in Dresden, mir versuche, die Semperoper anzuschauen, dann kann ich das machen als kulturbegeisterter Mensch. Aber ich habe immer auch Angst, dass mir was zustößt. Und das ist halt so eine latente Angst, die ganz viele Menschen teilen. Um dagegen vorzugehen, braucht es viele Gesetze, es braucht eine große politische Bemühung, aber es braucht auch die direkte Begegnung, die direkte Kommunikation mit Menschen, die, warum auch immer, sich in einem breiten Spektrum gegen Migration oder kritisch sehen. Ich meine nicht die Hardliner, also nicht die, die jetzt beschlossen haben, gewalttätig dagegen vorzugehen, die fundamentale Menschenrechte, die ja auch wichtig sind innerhalb dieser Themen, also wirklich wichtigste Fundament, die was dagegen haben, die kann man schwierig so erreichen mit solchen vielleicht träumerischen Methoden wie von mir, aber den Großteil. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man im direkten Miteinander, wenn man sich ein Stück weit vulnerabel gezeigt hat, bereit war, dazuzulernen, aber auch sich selber zeigen konnte, dass da so im Austausch beidseitig Impulse geflossen sind für neues Denken, für mehr Verständnis. Und Ich glaube, wer Verständnis hat für das Gegenüber, wird erst einmal ihm oder ihr nicht fundamental schaden wollen und alleine aus dem Verständnis heraus bereit sein zuzuhören. Und wenn ich von...
Aber, ja? Sorry, wenn ich da reinkrätsche, weil das klingt gut. Ich mag, was du sagst. Das gefällt mir, weil ich denke, ja, das ist ein Weg, den wir vielleicht sogar verlernt haben. Und dann denke ich mir, da kommt jetzt wieder der Journalist, dann sage ich gleich das mit der Realität ab. Wo lernen wir das denn noch, uns so zu begegnen in unserem Alltag? Social Media, die Medien, die Politik, selbst die demokratischen Parteien packen es ja gerade gar nicht, mal irgendwie auf eine Wellenlänge zu kommen und zu sagen, wir kriegen das jetzt irgendwie hin, um uns geschlossen gegen rechts zu stellen. Es ist immer sich ein bisschen gegenseitig in die Pfanne hauen. Es ist immer dagegen. Es ist nie zusammenzuarbeiten. Also bist du da vielleicht einfach ein gnadenloser Träumer? Bist du John Lennon?
Der bin ich nicht, aber ich würde sagen, dass ich ganz offen auch träumerische, also oder so träumende Aspekte in mir habe. Aspekte, wo andere sagen würden, das ist utopisch oder illusorisch. Ich glaube, es ist halt so lange illusorisch oder hat einen Aspekt von Träumen, solange man es praktisch nicht macht. Als ich die Hotline für besorgte Bürger gemacht habe, haben wirklich tausende Menschen mir geschrieben oder Resonanz gezeigt, dass das ja was ganz Pragmatisches ist und das abbildet, was so viele Politiker in der Form immer wieder in die großen Mikrofone der Medien posaunt haben, von wegen, wir müssen den Menschen zuhören, die Leute sind abgehängt, wir müssen sie einbeziehen und dieses Zuhören war omnipräsent. Aber du hast ja gefragt, wie geht das? Und dann hat so ein kleiner Keks wie ich damals mit, ich glaube, 22 einfach ein Prepaid-Handy gekauft und die Nummer in Facebook-Gruppen von AfD und Pegida reingepostet und gesagt, ruft mich an. Also ich glaube, es darf manchmal einfach auch kreativ oder pragmatisch sein und muss nicht immer so hochgestochen sein wie bei Markus Lanz oder so oder Maischberger. Weil wenn du dir die Debatten mal anschaust, das sind ja Debatten, wo es ums Profilieren geht. Das sind Austauschformate, die leben auch vom Entertainment-Faktor. Also das ist einfach so. Das ist nicht eine Diskussion, wo es darum geht, dass man sich zu denken gibt gegenseitig oder dass man sich mal austauscht und guckt, was sagt der andere wirklich Cooles oder man ändert die Meinung. Oder hast du mal jemals gesehen, dass bei Maybrit Illner jemand saß und sagte, du weißt du was von der Opposition, ihr, du hast gerade was Schönes gesagt. Ich glaube, ich ändere meine Meinung und ich trete jetzt hier in dieser Talkshow nochmal ganz anders auf. Würde nicht passieren. Und das ist halt das, was wir, ich glaube, im Kleinen doch kultivieren müssen. Es braucht ganz deutlich Begegnungsformate im sozialarbeiterischen Sinne, dass mit einer Betreuung von Menschen, die auch daran ausgebildet sind, die sowas begleiten können, braucht es in vielen Stadtteilen, in Städten, in Kommunen, in Dörfern, braucht es Plattformen, wo Menschen einander zusammenkommen oder begegnen und das mit so einigen Regeln, die es gibt und wo gefördert wird, dass man vielleicht erstmal anderer Meinung ist, aber dass es letztlich immer wichtig ist, im Gespräch zu bleiben, weil nur dann kann ich doch ja auch meinem Gegenüber einen kritischen Denkprozess auslösen.
Da kommen wir zum Beispiel auch zu dem Viel-Respekt-Zentrum, was du eröffnet hast, also eine Begegnungsstätte, wo Menschen zusammenkommen, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Denkart, unterschiedlichster Religionen. Ja. Und es funktioniert, zumindest ist das, was ich in den Medien wahrgenommen habe, was ich jetzt gelesen habe in der Vorbereitung, scheint es zu funktionieren. Was mich interessiert, wo hakt's denn, Ali? Und wie hast du das in den Griff gekriegt? Weil das ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Also es wurde immer so präsentiert als, guck mal, der hat da hier ein geiles Zentrum auf den Weg gebracht und da begegnen sich die Leute und es ist alles toll. Aber wo hakt es denn und wie hast du das in den Griff bekommen? Weil ich kann mir vorstellen, das lief doch bestimmt nicht alles reibungslos.
Ja, also wir sehen uns vor einigen Herausforderungen. Zunächst einmal hat sich das Viel-Respekt-Zentrum sehr schnell auch zu einer Engagementstätte entwickelt. Also Menschen sind gekommen, die was tun wollten. Ich dachte zunächst einmal, dass die reine Begegnung im Vordergrund steht. Also dass erwachsene Menschen kommen, wie in so einem Jugendzentrum, einfach sich niederlassen, einen Toast bestellen oder mal Billard spielen. Wir haben so verschiedene Räume, die unterschiedlich aufbereitet sind. Also wir haben zum Beispiel einen Bereich, da kann man Billard, Tischtennis, Kicker spielen. Wir haben Tanzraum, wir haben einen Meditationsraum, der ist schallisoliert. Wir haben einen muslimischen Gebetsraum, wir haben einen Raum für vertrauliche Gespräche. Und wir dachten, hey, oder meine These war, dass man einen besonderen Raum braucht für eine Begegnung und das funktioniert dann. So einfach ist es nicht, weil die Menschen ein Stück weit auch aufgeschmissen sind. Also wenn jemand kommt und sagt, du, ich kenne nicht viele Migranten, ich wollte ja zu euch ins Viel-Respekt-Zentrum, du kannst ihn halt nicht alleine lassen. Also das haben wir einfach in der Form so nicht explizit gelernt. Es gibt ja so eine Art kindliche Neugier, dann fragt man nach. Aber wir alle haben auch die Erfahrung gemacht in der jetzigen Zeit, dass man hier und da auf ein Fettnäpfchen trifft, wenn man etwas fragt. Dass man gar nicht verletzen möchte, aber man verwendet vielleicht ein Wort, was irgendwie verletzt das Gegenüber, weil es gibt ja immer zwei Perspektiven. So, und aus dieser Scheu und gleichzeitig, weil wir es auch nie wirklich gelernt haben, sage ich mal, sind viele aufgeschmissen. Also hakt es tatsächlich daran, dass man auch Personal braucht, Menschen braucht, die das begleiten, die dabei sind, die einen auch motivieren, ermutigen. Dieser begleitende Faktor, der ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ich habe das gemerkt, dass ich da an meine zeitlichen Grenzen komme, einfach weil ich einerseits Projekte machen will, dann bin ich gleichzeitig Geschäftsführer und muss dann manchmal einfach so kleine Gespräche betreuen oder bin da für große Fragen. Ja, das ist halt wirklich, also einerseits die Stärke, wenn Menschen da sind und sich zur Verfügung stellen für Gespräche, ganz stark, hat eine große Wirkung auf andere, die eine andere Meinung haben, und gleichzeitig braucht es halt auch diese Menschen und das muss gefördert werden. Und du kennst ja auch die aus den Nachrichten, die ganzen Kürzungen, die anstehen, gerade im sozialen Bereich. Das macht die Lage nicht besser, gerade für so soziale Institutionen wie das Vier-Respekt-Zentrum in Essen.
Was würdest du sagen, weil du hast es gerade angesprochen, ich glaube, das geht vielen Leuten so, wenn wir jetzt zum Beispiel über Rassismus sprechen, du hast es gerade so ein bisschen diese Angst, also gleichzeitig Neugier und gleichzeitig Angst, dass man da auch irgendwie stolpern könnte. Haben wir da vielleicht ein seltsames Klima mittlerweile, um aufeinander zuzugehen?
Ja, wir haben seltsam, trifft es tatsächlich, Felix, weil es ist einerseits so, wie es zu sein hat, nämlich dass progressive Kräfte sich Mühe geben und auf Sprache achten und voranpreschen, und das stört immer Menschen. Also als die ersten Frauen wählen konnten, fanden das die ganzen Männer im Bundestag auch nicht duft und die haben Sprüche losgelassen. Da gab es auch so einen Kinofilm vor kurzem, die Unbeugsamen. Das ist schon krass. Immer wenn Fortschritt passiert, gibt's immer welche, die sich dann verschließen und krass reagieren. Und dann gibt's eine blöde Atmosphäre. Es wird dann auch oft von Menschen, die Reichweite haben, negativ ausgelegt. Dann werden so Kampfbegriffe wie Cancel Culture oder so geboren, die hier in Deutschland in der Form gar nicht zutreffen. Und gleichzeitig, es ist aber tatsächlich so, dass Menschen teilweise nicht mitkommen, weil wenn man sich nicht explizit mit diesen Themen beschäftigt, dann wird man einige Begriffe, einige Denkweisen, einige Umgangsweisen, die man heutzutage vielleicht eher fördern möchte, nicht verstehen oder nicht nachkommen. Und leider ist es dann so, dass dann durch diese Atmosphäre Menschen sich weniger trauen. Und wenn man dann einen Fehler macht, dann gibt es auch noch nicht die wertschätzende Fehlerkultur, dass das so okay ist und dass man darauf cool reagiert, sondern es ist schon immer so ein emotionales, ja, zerfetzendes Miteinander, gerade im Netz, aber es wird halt auch aufgebauscht, das darf man nicht vergessen, es wird tatsächlich befeuert, und dagegen kann man nur ankommen, wenn man selber in einem eigenen Umfeld zumindest signalisiert, Leute, ihr könnt mich fragen, also wenn du jetzt gendern würdest und aber dein irgendwie Cousin sagt, was Felix gendert jetzt irgendwie beim Familientreffen, was soll das? Dann wäre es halt blöd, wenn du ihn verurteilst, sage ich mal jetzt nach meiner Denke, und sagst, ja, ist halt so, finde dich damit ab. Oder du sagst, das wäre cooler, hey, weißt du was, bei dem nächsten Familientreffen nehme ich mir Zeit oder lass mal telefonieren, weil dann kann ich dir ein bisschen erzählen, warum ich das mache. Oder sag du mir mal, was du davon hältst, und wir kommen in Austausch. Das wäre wünschenswerter, damit er wiederum neue Perspektiven kennenlernt. Und auch du vielleicht, um zu verstehen, wie das andere sehen.
Ja, ich glaube, das ist aber nicht so einfach, weil viele, glaube ich, schon das Gefühl haben dann auch, wenn sie sagen, ja, da kann, wenn ich da sowas Falsches sage, oder nehmen wir mal diese berühmte, wo kommst du her, Frage. Ja. Da kann ich total gut nachvollziehen. Wenn du die sehr, sehr, sehr oft hörst, dann nervt es irgendwann. Und dann sagen die Leute aber diese Frage fragen, und ich führe diese Debatte ja auch öfter dann mit gerade auch älteren Menschen in meinem Umfeld, die sagen, wieso darf ich das nicht fragen? Was soll denn das? Das kann ich doch fragen. Mhm. Und für mich zum Beispiel war, das ist vielleicht ein bisschen dünnes Eis, auf das ich mich begebe, aber für mich war es so, ich lebe in Österreich und vorher war ich dann auch so, ja klar, vielleicht kann man das ja schon fragen. Und diese Sensibilität kam für mich dann zum Beispiel, weil die hassen halt Deutsche einfach in Österreich. Sorry, liebe Österreicher, ist so. Und ich will jetzt echt nicht sagen, dass ich da Rassismuserfahrung gemacht habe. Hingegen, ich bin ein weißer Dude, also ich habe da keine Probleme und spreche die Sprache. Aber trotzdem habe ich da die Sensibilität bekommen für, wenn du immer wieder hörst, hey, wo kommst du aber nicht von hier? Machst du hier Urlaub? Wenn du immer wieder hörst, die gleichen blöden Jokes über irgendwelche Klischees über Deutsche. Und du hörst das immer wieder und auch im Freundeskreis, beim Kochen. Und es ist normal und alle lachen. Und wenn du dann sagst irgendwann, okay Leute, den haben wir jetzt schon 40 Mal gehört, es nervt mich, kommt einer und sagt, jetzt stell dich nicht so an. Und da war das erste Mal, wo ich dann so wirklich für mich auch dann verstanden habe, wo ich dachte, okay, so funktioniert das wohl offensichtlich, nur hoch 100 irgendwie, wenn jemand wirklich rassistisch ausgegrenzt wird. Und da habe ich mich dann gefragt, wie kann man diese Sensibilität denn bei Leuten irgendwie hervorrufen, dass sie dann auch sagen, ja okay, dann verstehe ich das, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir viele Leute haben, die das nicht verstehen wollen oder einfach nicht verstehen können? Da bin ich nicht so sicher, was da jetzt die Antwort ist.
Ja, voll. Also das, was du schilderst, gerade mit der Woher kommst du Frage, ist wirklich ein Klassiker-Ding, auch gerade migrantisierte Menschen wie ich ganz gut kennen, weil man ja auch irgendwo äußerlich oder phänotypisch schon auffällt und deswegen allein schon sehr häufig gefragt wird. Und ich gebe ja Workshops zu diesen Themen und allein die Woher kommst du Frage füllt tatsächlich einen ganzen Workshop. Und ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, mit zwei Perspektiven zu arbeiten, dass es dann vielen einleuchtet, dass es gar nicht mal an ihnen liegt, dass das Gegenüber vielleicht, also der migrantisierte Mensch, sag mal ich, blöd reagiert. Ich gebe mal einen Vergleich, vielleicht ist das an diesem Kontext noch spannender, weil man sich das besser vorstellen kann. Mal angenommen, ich wäre über 2 Meter groß, ich wäre 2,20 Meter. Ja, dann würde ich super auffallen in meinem Umfeld, weil ich in meinem direkten Umfeld nur einen, der so fast 2 Meter ist, aber den sehe ich auch nicht so häufig. Als 2,20 Meter Mensch würde ich sehr häufig gefragt werden, wie groß ich bin. Oder ich würde Witze über meine Größe bekommen.
Oder spielst du Basketball?
Spielst du Basketball, ja. Viel öfter, als ich mit 1,80 jetzt Menschen sehen würde, die so groß sind. Also ich würde viel öfter, wenn ich 2,20 Meter wäre, die Frage bekommen, wie groß ich bin und das Thema haben, als wenn ich jetzt nicht so groß wäre und einfach ab und zu mal große Menschen sehen würde. Also die Quantität ist je nach Betroffenheit unterschiedlich. Als Mensch jetzt gerade sehe ich vielleicht einmal im halben Jahr einen großen Menschen und das geht mir dann durch den Kopf. Wenn ich 2,20 Meter wäre, würde das einmal in der Woche passieren. Also es ist eine rein quantitative Sache aufgrund der Betroffenheit. Das ist das eine. Das zweite ist, dieser Mensch, der gefragt wird, wie groß er ist, der wird halt auch gefragt, wie das Wetter ist da oben, ob die Eltern auch so groß sind. Also er wird biografisiert, er wird kulturalisiert. So, und das passiert bei der Woher kommst du Frage auch. Also woher kommst du aus der Türkei? Ah, kennst du Murat aus München? Ja klar, wir sind alle verwandt. Weißt du, so von Frankfurt, Essen über München. Das ist mein Cousin 4. Grades. So. Ja, so, weil ich frage ja dich auch nicht, Felix, was? Du bist aus Österreich. Kennst du Kaiserschmarrn? Isst du das auch gerne? Oder kennst du irgendwie Daniel aus Graz? Ja. Nee? So, also insofern versuche ich mit solchen Beispielen zu arbeiten und zu zeigen, dass das halt dann dazu führt, dass manche Menschen allein aus dieser Quantität heraus, weil sie so häufig thematisiert bekommen und dann auch noch so Fragen hinterher, dass das für sie blöd ist, obwohl vielleicht jemand anders diese Person einmal gefragt hat und davor das letzte Mal vielleicht 5 Jahre lang niemanden gefragt hat, woher eine Person kommt. Also man denkt immer selber, es ist etwas nicht so schlimm. Man hat eine positive Absicht, aber die positive Absicht ist immer für die eigene Perspektive. Und dann gibt's auch noch die andere Perspektive, bei der etwas ankommt. Und da kommen halt auch viele andere Fragen an, so dass diese Person dann genervt sein kann. Und das meinte ich auch vorhin mit dieser seltsamen Atmosphäre. Einerseits, es ist halt auch so richtig, wie es ist. Oder es ist, ich sag mal, nachvollziehbar, wenn Menschen genervt reagieren.
Also was schlägst du denn jetzt aber konkret vor? Wie gehen wir damit um?
Ich finde, wir sollten uns immer auf die individuelle Person konzentrieren. Auch so irgendwie so ein Kalenderspruch vielleicht an der Stelle, aber tatsächlich, guck mal, mein Papa, wir haben einen Döner-Imbiss tatsächlich, also ein bisschen wie im Bilderbuch, ich heiße Ali, mein Papa verkauft Döner und mein Papa, wenn du den fragst, woher kommst du, dann fühlt er sich gesehen. Und wenn er dann erzählen kann, dass er Kurde ist, aus dem Südosten der Türkei, ja, so aufgewachsen zwischen Tälern als Hirte mit Schafen und Ziegen, ohne Schulbildung und dann hat er diese Reise hergeschafft, also Reise klingt makaber, aber Flucht und hier mit der Familie, das ist cool für ihn, dass er darüber reden kann. Wenn er dann positives Feedback bekommt, super, ich, sein Sohn, also wirklich direkte Linie, sein Sohn, ich gehe schon anders mit der Frage um. Mhm. Worauf ich hinaus? Naja, es ist immer unterschiedlich. Es gibt Kontexte, da passt es, aber das kann man nicht pauschal sagen. Auch MigrantInnen sind sehr heterogen. Es gibt nicht den einen Umgang mit dieser Frage. Richtig macht man es einfach, und das ist vielleicht so ein Rat für das Erste, mit biografisierenden und kulturalisierenden Fragen zunächst einmal warten und erstmal der aktuellen Situation mehr Raum geben. Also woher kommst du, ist ein Blick in die Vergangenheit. Warum nicht ein Blick in die Zukunft? Also wohin möchtest du? Was haben wir jetzt gerade gemeinsam? Ach, du spielst gerne Schach. Weiß nicht, du bist Geigenspieler. Du baust auch irgendwie Gemüse an in deinem Garten, etc. etc. Und wenn dann Vertrauen da ist, dann sind ganz viele Menschen auch viel offener, Fragen dergleichen zu hören und zu beantworten.
Ich habe mich beruflich natürlich auch und auch privat aus Interesse mit dem Thema auch mehr beschäftigt dann irgendwann und habe auch viel gelesen dazu. und habe jetzt eine Frage an dich und ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar bescheuert ist, aber wenn sie bescheuert ist, sag's mir einfach gerade raus.
Sag ich dir direkt, ja.
Und zwar habe ich mich dann ab irgendeinem Punkt, und da gehen wir jetzt vielleicht tiefer rein, für Menschen, die sich dann mit diesem Thema beschäftigt haben und sich dann auch stark machen und sagen, okay, ich nehme irgendwo Rassismus wahr, ich mache mich dann vielleicht auch für eine Person stark, habe ich mich dann gefragt, ist das nicht aber ab irgendeinem gewissen Punkt wieder eine Art Ausnutzen von meinem Privileg? Also schreibe ich dann der migrantischen Person, wenn ich sie, oder der Person of Color, wenn ich jetzt da reingehe, und dann nehme ich ihr irgendwie auch wieder die Entscheidungsmöglichkeit, selbst zu entscheiden, wie sie mit der Situation vielleicht umgehen will. Ist das übergriffig oder nicht?
Also die Frage ist schon legitim. Es kommt auf den Kontext an. Also wenn du siehst, dass ein Mensch, also sagen wir mal nicht Migrant nur, weil Migrant kann auch wirklich tatsächlich ein Österreicher sein, der weiß, es hier ist, sondern wir reden jetzt mal von rassistischen Situationen, also von Menschen, die migrantisiert und rassifiziert werden. Das wären, sind sich die allermeisten in Deutschland einig, wobei es auch da schwierig ist, da eine Grenze zu ziehen, aber das sind BPOC, also schwarze Menschen mit indigener Abstammung, und Menschen, die nicht weiß gelesen werden. So, die dann rassifiziert werden, und mit nicht weiß gelesen werden, ist nicht nur die Hautschattierung gemeint, sondern die gesamten Erfahrungen, die ein Mensch macht, strukturell, zum Beispiel auch aufgrund des Namens oder des Passes und so weiter. Wenn diese Menschen, die halt migrantisch sind und rassifiziert werden, in einer bestimmten Situation bedroht werden, nehmen wir an, in der U-Bahn, dann ist es geboten, dass du oder wer auch immer Zivilcourage zeigt. Und wenn du dann dich als Antirassist verstehst und dazwischen gehst etc., dann ist das erstmal eine gute Sache. Und dann meinte ich ja, es kommt auf den Kontext an. Es kommt halt ein bisschen drauf an. Jetzt würde man halt eigentlich sagen, ja, dann das Opfer am besten fragen, was es braucht. Weil es gibt halt Menschen, die dann sagen, du weißt was, ich will das nicht. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber ich helfe trotzdem, weil ich bin guter Verbündeter und nutze jetzt mein weißes Privileg, um ja auch hier gegen Rassismus zu sein. Das ist so ein bisschen wie mit Menschen mit Behinderungen. Es gibt welche, die sagen, ich werde einfach, wenn ich im Rollstuhl sitze, einfach geschoben manchmal, weil die Leute denken, ich brauche die Hilfe. Ja, ist nicht automatisch so. Das Beste ist, wieder das Individuum zu fragen, was brauchst du? Diese Frage, was brauchst du oder was wünschst du dir? Die kann Wunder bewirken, gerade in solchen Situationen. Und gleichzeitig, und vielleicht letzter Punkt an der Stelle, Antirassismus ist meiner Meinung nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich will die nicht nur MigrantInnen zuschreiben, so nach dem Motto, das ist ein emanzipatorischer Akt, ihr müsst da jetzt irgendwie gucken. Das ist auch sehr, sehr belastend, weil wir sehr viel kostenlose Bildungsarbeit machen. Wir sind ein Leben lang damit konfrontiert. Wir haben ein Gepäck. Wir sind schon damit konfrontiert und versuchen gleichzeitig auch noch für alle dagegen anzukämpfen, darüber zu informieren. Das ist eine Aufgabe für die Gesamtgesellschaft. Denn die weiße Dominanzgesellschaft hat in diesem Punkt einfach auch viele Ressourcen. Das sind die Menschen, die in den Ministerien sitzen, die bei der Polizei sind, die hiesige Entscheidungsmacht haben. Ist einfach so, rein quantitativ. Also warum nicht alle gemeinsam? Es sind schließlich auch Werte, die alle betreffen, wo es um Menschenrechte geht, wo es um das Grundgesetz geht. Das ist etwas, was alle betrifft, und deswegen sollten auch alle da tätig sein, finde ich.
Wenn wir jetzt über dieses SDG 10 reden, und du hast jetzt gerade einen Punkt an, der hat mir was getriggert mit diesem Individuellen und individuell sein, dann müssen wir natürlich auch über das Thema Integration reden. Und wenn man über Integration redet, da habe ich mich schon oft gefragt, das ist so eine Aufgabe, die in Deutschland ganz gerne an die Menschen, die hierher kommen, irgendwie delegiert wird, so integriert euch, tut das, Aufforderung. Gleichzeitig habe ich dann gefragt, jeder Mensch ist ein Individuum. Und das muss man, glaube ich, irgendwo auch akzeptieren, dass jeder Mensch sich individuell einbringt. Und da würde mich mal interessieren, aus deiner Perspektive, wie viel von deinem, und du hast ja jetzt ein sehr starkes individuelles Ich, konntest du denn gefühlt einbringen? Oder hattest du das Gefühl, das musst du erstmal alles ablegen, um hier irgendwie reinzupassen? Um dich erstmal so safe zu bewegen, dass du nicht aneckst, oder dass du, wie war das für dich? Und was würdest du Menschen, die jetzt vielleicht auf diesem Pfad sind, dann auch empfehlen und sagen, ja, wie viel von meinem individuellen Ich darf ich denn hier, also das klingt jetzt bescheuert, aber darf ich denn hier einbringen, um integriert wahrgenommen zu werden? So ist, glaube ich, die richtige Frage.
Voll. Also das Thema Integration ist ein krass deutsches, verbreitetes Phänomen, das immer noch da ist. Oder ich ziehe das Thema mal anders auf, anhand meiner Geschichte. Ich bin in einem sehr weißen Umfeld im katholischen Münsterland groß geworden, bis 14. Und dann sind wir mit der Familie aus Münsterland nach Gießen, nach Mittelhessen gezogen. Und in den ersten Jahren war ich in meiner Klasse einer der wenigen sogenannten People of Color oder Person of Color. Und ich habe immer gemerkt, dass mein Anderssein ein Makel ist. Ich hatte gleichzeitig die Situation, dass wir geduldet waren, also einen unsicheren Aufenthaltsstatus hatten. Ich war, bis ich 16 war, noch nie in der Türkei. Ganz im Gegenteil, wir hatten Angst, dass wir abgeschoben werden, und wir haben auch am Ende eine Abschiebung erhalten. Haben uns dann versteckt bei Familie. Und für mich war das ganze Thema Herkunft Türkei und alles mit Leid konfrontiert. Und ich wollte gar nicht erst auffallen. Deswegen habe ich mir Mühe gegeben, besonders Hochdeutsch und besonders ohne Akzent zu sprechen und mich zu artikulieren. Vielleicht hört man das ein wenig raus, dass man wenig Rückschlüsse ziehen kann, was für eine ethnische Herkunft ich habe. Daran habe ich aktiv gearbeitet. Warum? Damit ich nicht blöde Kommentare höre. Das war also eine toxische Integrationserwartung, dass ich perfekt Deutsch sprechen soll, damit ich akzeptiert bin. Und das wurde mir immer signalisiert, also habe ich mich dem angepasst und dem Druck angepasst. Gleichzeitig habe ich mich für Dinge interessiert, die wenig mit dem zu tun hatten, was mir wichtig war. Ich bin mit Freunden auf irgendwelche Spiele von Schalke gefahren, weil ich dachte, okay, du fühlst dich dann zugehörig. Der Papa von einem Kumpel nimmt dich mit und ähnliche Dinge. Ich habe Dinge von meiner Familie verheimlicht und viele andere Dinge, wo man sagen kann, hey, du hast dich verstellt. Und das ist das, was bei Integration viel passiert. Der Mensch wird reduziert auf gewisse Erwartungen, aber es ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Also du kannst dir so viel Mühe geben, wie du willst. Ich habe im Stadttheater gespielt, ich habe deutsche Hochkultur betrieben und gleichzeitig merkst du, wenn du draußen bist, es reicht einfach nicht aus. Also du kannst machen, was du willst, das ist toxisch. Diese Erkenntnis hatte ich irgendwann, zum Glück. Und habe gemerkt, nee, ich bin gegen Integration. Also warum Integration? Es ist gut, dass Menschen eine Sprache mit der Zeit lernen, dass sie sich orientieren können, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung akzeptieren und auch wissen, wie sie gelebt wird. Und gleichzeitig alles, was kulturell ist, mein Gott, das Grundgesetz ist ein Freiheitsversprechen. Ob jetzt jemand in seinem Schrebergarten Hyazinthen anbaut und zum Schützenverein geht und die Maria-Prozession verfolgt und super christlich ist oder ob jemand mit niemandem kommuniziert und in eine Moschee geht oder was auch immer, das ist doch völlig gleich. Also ich finde das sowieso sehr leidvoll, weil, weißt du, wir haben eine kurze Zeit irgendwie auf der Erde, man weiß nicht, was passiert und man nimmt Menschen so viel Lebensqualität weg, indem man sie versucht, in irgendein Korsett zu stecken. Und gerade die Menschen, die Migrationshintergrund haben, die haben so viel, die sind einfach nicht nur Migrant, sondern die sind so viel gleichzeitig. Und diese Persönlichkeit auszuleben, das ist eigentlich total wünschenswert.
Lass uns mal den Bogen zum Anfang schlagen, zu den 20-30% der Menschen, die irgendwie die AfD in diesem Land supporten. Und du sagst, wir müssen da irgendwie auch ein Verständnis füreinander schaffen. Wir müssen da auch aufeinander zugehen. Wie erklärst du denen das? Also das sind ja die, die am lautesten schreien nach, ihr müsst euch integrieren, ihr müsst euch hier anpassen, die nicht verstehen, dass eine Welt vielfältig sein kann. Wie willst du das zusammenkriegen, um dieses Land zu kitten?
Ja.
Und da läuft ja ein Riss.
Ja. Ich glaube, zunächst einmal muss man unabhängig von der Kommunikation mit diesen erwähnten Menschengruppen die Politik dahingehend trotzdem voranbringen, dass wir schützende Gesetze haben, dass wir schützende Maßnahmen haben, dass wir Gelder und Förderung haben für Projekte, die eben für Demokratie, für Vielfalt sind, gegen Diskriminierung. Das heißt, das ist nicht nur eine rein, ja, jetzt reden wir alle miteinander und sitzen ein bisschen gemütlich bei Kaffee und Kuchen und das wird, nee, das wird einfach zu lange dauern und B, wird nicht jeder mitmachen. Also dafür bräuchten wir ein krasses Förderprogramm sonst. Das ist das eine. Bis hin zu der Frage, ob sowas wie die AfD verboten wird. Ich finde es super legitim. Das sind halt alles akutere Maßnahmen oder Denkweisen, um das Schlimmste zu verhindern. Und gleichzeitig für einen langfristigen Erfolg, für eine langfristige Öffnung der Gesellschaft, muss man mit den Menschen Zeit haben. Es darf nicht zwischen Tür und Angel sein. Man muss Zeit haben und Begegnungen fördern. Nicht zwangsläufig mit Betroffenen, sondern Begegnung und Zeit zum Gespräch. Man braucht einfach Zeit, bis man offen ist, um eine Perspektive zu verlassen und sich Dinge anzuhören. Das kenne ich von mir, von vielen anderen Themen, die, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder in der Freundschaft, in der Arbeit ist, die ich mir anhöre, die ich dann irgendwann annehme. Und diese Orte sind halt nicht irgendwelche Seminarzimmer oder Räume, sind keine öffentlichen Räume, wo 1000 Leute zuhören. Weil es passiert soziologisch das, was wir Imagepflege nennen. Also jemand, der über sich redet und wenn jemand Drittes zuhört, der wird nie das zeigen oder erzählen, was er oder sie wirklich denkt, kann, was durch den Kopf kommt. Weißt du, es gibt einen Bereich in der Psychologie, der nennt sich ja Verhaltenstherapie, nenne ich mal. Da geht es darum, dass wir so Situationen identifizieren, in denen bestimmte Symptome auftreten und wir versuchen, die Denkprozesse im Kopf anzuschauen und zu gucken, an welcher Stelle wollen wir vielleicht anders denken, was ist schädlich. ich sag jetzt mal ganz zugespitzt dieses Beispiel, damit klar wird, dass ich wirklich daran glaube, dass man gewisse Gedanken sich angucken kann. Wir sagen ja immer wieder auch Schubladendenken. Also wir haben so eine Art Schubladendenken, der Mensch. Aber eine Schublade, das ist ja das Tolle, kann man ja auch öffnen. Ja, und wenn man da verstaubte alte Socken sieht von vor 40 Jahren, die sehr löchrig sind und die mir nicht mehr helfen in der heutigen Zeit, dann sollte ich dieses Paar vielleicht tauschen oder sollte mal diese Schubladen sauber machen. Und ich glaube auch daran, dass wir einfach viel dazu lernen können. Aber wann lernt der Mensch am besten? Nicht nur abstrakt mit erhobenem Zeigefinger, mit 1000 Statistiken. Die Erfahrung habe ich bei der Hotline gemacht. Mehr Fragen stellen als Antworten geben. Also Fragen lösen aus, dass Menschen das, was wogegen sie sind, mal umdrehen können vielleicht, in wofür sie sind. Also das ist auch eine ganz spannende Sache. Menschen, die gegen Migration sind oder gegen soziale Gesetze, die wissen oft, wogegen sie sind, aber selten wofür. Ja, und wenn du dann sagst, okay, du bist jetzt dagegen, wofür bist du denn? Das wird schon schwieriger. Dann müssen sie plötzlich darüber nachdenken, was es denn wirklich heißt, mit dem Grundgesetz, mit Menschenrechten und so weiter zu leben. Dann das 20-80-Denken. Du sprichst mit Menschen und versuchst, mal das, was sie sagen, auf ein Minimum zu reduzieren und versuchst da einen gemeinsamen Nenner auch zu finden. Klingt krass, kann aber helfen, mal einen gemeinsamen Startpunkt zu haben und zu sagen, du weißt was, wir sind nicht gegeneinander, sondern wir haben ja diesen kleinen gemeinsamen Nenner und wir gucken uns jetzt mal das Thema an. Ja, wir sprechen über zum Beispiel Migration. Du glaubst, dass wir nicht noch mehr aufnehmen können. Lass uns jetzt mal gemeinsam mit den Kapazitäten beschäftigen. Ja, und dann merkt man plötzlich, dass der Begriff Überlastung in Kommunen zur Unterbringung von Geflüchteten keine feste Größe ist. Es gibt keinen Schlüssel und kaum Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben diesen Begriff benutzt. Der wurde dann manchmal so verwendet, aber die haben von Belastung gesprochen. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, aber wir können keine mehr aufnehmen, weil es doch alles voll, dann guckt man sich das gemeinsam an, aber in so einem erörternden Sinne. Was häufig aber sonst passiert ist, du bist Rassist, du bist blöd, ich sag dir jetzt warum, das kommt halt an. Und das trifft auch in den meisten Fällen zu. Das sind häufig RassistInnen. Ja, manchmal strammer als der andere, aber um das aufzubrechen, nützt es nicht, sich nur zu positionieren, sondern eben sich auszutauschen. Und das ist heidenviel Arbeit und auch emotional eine Zumutung. Das heißt, dass ich sowas mache als auch noch Betroffener, ist nicht der Regelfall und sollte auch nicht der Regelfall sein. Deswegen sage ich immer, es muss institutionalisiert werden. Wir brauchen dahingehend große Förderprogramme. Denn je mehr Geflüchtete wir auch aufnehmen, und das machen wir, und das ist auch super, umso mehr Unmut gibt es. Jetzt in manchen Kommunen bilden sich seit Jahren irgendwelche Bewegungen, Bürgerwehren und sonst was. Ist blöd. Gerade auch nochmal für die Geflüchteten, weil die ausgeliefert sind. Warum nicht also ein bisschen mehr drumherum mit PädagogInnen, SozialarbeiterInnen und Menschen, die politische Bildungsarbeit machen, mehr betreuen, mehr begleiten? Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte.
Vielleicht eine kurze Frage jetzt noch zum Schluss. Jeder und jede, die jetzt dir zugehört hat und sich da inspiriert fühlt und sagt, ja, will ich, wie gehe ich es an? Wie bist du damals auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ein ganz konkretes Projekt?
Also sich zu engagieren, das sage ich immer wieder, das ist super individuell. Ich habe einfach angefangen. Ich habe angefangen mit Free Hugs in der Gießener Innenstadt. Also wirklich freie Umarmung kannte ich aus irgendwelchen viralen Videos. Und ich wusste nicht, wie ich mich engagieren kann für mehr Akzeptanz, für Frieden, für ein soziales Miteinander, wie SDG 10 haben will. Also weniger Ungleichheit, mehr Mitspracherecht und so weiter. Und ich habe freie Umarmung gegeben, also was völlig Banales, würde ich mal sagen. Von dem einen Engagement bin ich aber auf das andere gekommen. Also es war so eine Entwicklung. Und das ist auch völlig normal. Also ich würde sagen, man sollte immer mit dem anfangen, was einem jetzt nicht zu viel Kraft raubt und auch nicht zu viel Angst bietet, sondern man sollte gucken, sich identifizieren, was mag man gerne und damit erstmal zu beginnen. Und ich habe dann gemerkt, zum Beispiel bei den Free Hugs, hey, diese Begegnung ist super spannend, also mit unterschiedlichen Menschen. Ja, manche haben gefragt, was machst du da, warum machst du das? Und dann habe ich was erzählt und dann habe ich auch interessante Dinge gehört und habe gemerkt, doch, so, das gefällt mir, in diesem direkten Miteinander mit fremden Menschen. Es gibt andere Menschen, die sich gerne vielleicht engagieren wollen, die wollen gar nicht so ein Gedöns draußen und fremde Menschen, die wollen vielleicht zum Beispiel schutzsuchenden Geflüchteten helfen bei behördlichen Gängen, bei Briefen und sind super happy damit. Und das ist genauso wichtig. Es gibt wiederum andere, die gehen total ab, wenn sie dieses rebellische Momentum spüren bei einer Demo. Die machen eine Demo und organisieren und spüren, boah, eine ganze Community ist dabei und rufen alle etwas. Und das stärkt sie, das lädt ihre Batterien auf. Ist genauso wichtig wie das, was jemand anders macht. Also das ist vielleicht mein Appell zum Schluss. Es gibt nicht ein besseres Engagement als das andere. Wichtig ist, dass man etwas tut, das einem begeistert. Dem Wort begeistert steckt ja das Wort Geist drinne. Und das meine ich wirklich so, dass man halt so wirklich aufgeht, dass das nicht einem zu viel Energie nimmt, denn Antirassismus, Diskriminierung, das ist ein Riesenmarathon, das ist kein Sprint, das heißt, wir müssen oder sollten Dinge tun, bei denen wir immer wieder auch auftanken können. Rassismus, sagt man, 500 Jahre wurde es zementiert, seit dem Ende der Reconquista, seit Kolumbus die sogenannte neue Welt entdeckt hat, die Kolonialisierung über Jahrhunderte, die Weltkriege, Antisemitismus als eine Form von Rassismus und so weiter und so fort. Das kriegt man nicht einfach so schnell raus, ja, und dafür brauchen wir einen langen Atem und eine Tätigkeit, die uns und unser Umfeld auch stärkt.
Für den langen Atem, lieber Ali, geben unsere Gäste am Ende immer noch ein bisschen was mit für unsere Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel ein Motivationssong, den wir auf unsere Playlist packen. Was ist ein Song, den du dir reinschmeißt, wenn du dich richtig pushen willst?
Tatsächlich ist mir direkt als erstes von Alt J, also wird Alt J geschrieben, Taro oder Taro.
Sehr gut. Habe ich auch in der Playlist. Den nehmen wir gerne auf. Ich packe heute drauf, passt ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Sie reden so laut von einer Band, die heißt Bipolar Feminin. Die kommt tatsächlich aus Oberösterreich, aus einem ganz kleinen Kaff, wo sogar schon Nirvana gespielt hat. Ich habe da mal eine Zeit lang in der Nähe gewohnt. Da wohnen keine 400 Leute und irgendwie schon ganz große Größen der Musikgeschichte waren da. Und sie produzieren sogar selber gute Musik. Und dann nehmen wir auch immer noch so einen kleinen Inspirationsschub. Was hat dich denn so in letzter Zeit so richtig inspiriert? Also Filme, Bücher, Podcasts, whatever.
Was mich sehr inspiriert hat, also weil du jetzt so allgemein gefragt hast, tatsächlich ein Podcast auf Spotify, Gastfamilie heißt der. Und da geht's um spannende GästInnen, die Familie anders leben. Und es ist sehr, sehr erfrischend zu hören, wie Menschen teilweise alleinerziehend, teilweise in einer Beziehung mit mehreren Menschen Kinder großziehen und so weiter. Auch das ist ja ein Feld von Diversität, wo es auch Diskriminierung gibt, ne? Und das interessiert mich total, weil ich ja so mittlerweile mit Anfang 30 ja auch mal überlege, willst du Familie, wie und wann und wo? Und da gibt's ja auch die Eltern einerseits, die kurdischen, türkischen Eltern, dann du selbst als jemand, der dazwischen ist. Und ja, sehr, sehr spannende Themen, um mal wieder vielleicht was down to earth, so ein bisschen, ja, Erdendes zu erwähnen.
Sehr schön. Und dann noch als drittes ein To-Do. Also wir haben immer Dinge, persönliche Handlungsvorsätze, Dinge, die du tun kannst, das To-Do. Was hast du da für einen Tipp für unsere Leute? Was kann man machen?
Es gibt ja eigentlich überall in Deutschland so Sitzbänke und vielleicht mal bewusst auf eine Sitzbank setzen, wenn man sieht, dass da jemand schon sitzt. Also jetzt nicht ganz creepyhaft so angucken, anstarren und drauf zulaufen, sondern so, wenn man sowieso, wenn man sowieso daran vorbeigeht, meine ich, ne, und irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt Zeit und mal so 3 Minuten oder 5 Minuten sitzen. Und dann aber so ein Stück weit offen sein, achtsam sein, ob die Person mal guckt, ob sie sprechen möchte oder wie auch immer. Und diesem spannenden Moment mal ein bisschen Raum geben und mal gucken, was passiert in einem selbst, wenn man einem fremden Menschen so nahe kommt und man ist gefasst, man will vielleicht was sagen, was würde man sagen, was tut sich im Körper? Dieses auf Fremde zugehen, das ein bisschen trainieren.
Das finde ich ein sehr geiles To-Do. Das nehme ich mit, das probiere ich aus und ich hoffe, ihr zu Hause dann auch. Ich sage vielen herzlichen Dank, Ali Can, für diesen Einblick in deine Arbeit, in diese wichtige Arbeit, die du da auch tust und auch diese ganzen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Das war wirklich, wirklich heute eine spannende Folge. Hat mir Spaß gemacht.
Danke, lieber Felix. Euch auch einen großen Dank, Julian, und natürlich dem Team von Auf die Ohren. Also vielen, vielen Dank für diese coole Folge.
17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Seibert-Deiker. Produktion und Schnitt Auf die Ohren.